Immunisiert, der Impfakademie-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Immunisiert, dem Impfakademie-Podcast. Ihr kompakter und unterhaltsamer Begleiter rund um das Thema Impfen. Ich bin Mirjam und ich moderiere Sie auch heute wie gewohnt zusammen mit meiner Kollegin Tina durch die letzte Folge dieser Staffel. Und ich glaube, wir sind uns einig, Tina, es ist mal wieder unglaublich, wie schnell die Zeit doch vergangen ist.
Ja, das ging wirklich wieder viel zu schnell. Aber damit wir gleich auf andere Gedanken kommen, haben wir heute noch einmal ein spannendes Thema für Sie vorbereitet. Denn nachdem wir in den vergangenen Folgen eigentlich immer über Viren gesprochen haben, kümmern wir uns heute einmal um die bakteriellen Atemwegserreger. Ganz besonders im Fokus Pneumokokken und Keuchhusten. Und einer, der sich in diesem Bereich besonders gut auskennt, ist heute bei uns zu Gast und steht uns mit seiner Expertise zur Seite. Und das ist Privatdozent Dr. Kai Michael B. aus Wiesbaden. Er ist Pneumologe, war in Wiesbaden lange in eigener pneumologischer Praxis tätig und ist außerdem Gründer und Gesellschafter des INSAF-Instituts für Atemwegsforschung. Daneben ist er auch Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen sowie eines Sachbuchs mit dem Titel »Die atemberaubende Welt der Lunge«. Herr Dr. B., schön, dass Sie heute mit dabei sind.
Ja, hallo, ich freue mich auch ganz besonders auf diese Ausgabe.
Ja, klasse, Herr Dr. B. Auch ich begrüße Sie natürlich ganz herzlich hier bei Immunisiert. Schön, dass Sie heute dabei sind und etwas Licht ins Dunkle bringen werden. Und ich möchte auch nicht zu viel verraten, aber am Ende haben wir noch einen richtig guten Immunbooster-Tipp für unsere Zuhörerinnen vorbereitet, damit wir auch alle gut gerüstet in die kommende Erkältungssaison starten können.
Na, den können wir alle gut gebrauchen, aber nun erst einmal zu den bakteriellen Atemwegserregern. Herr Dr. B., welche Atemwegsinfektionen sind es denn überhaupt, die von bakteriellen Erregern übertragen werden?
Das kommt ein bisschen auf die Infektion an. Also unsere häufigsten Atemwegsinfektionen, das ist im Grunde genommen, fängt bei der Nase und den Nasennebenhöhlen an, also die klassische Sinusitis. Dann vor allen Dingen im Kindes- und Jugendalter die Mittelohrentzündung, also die Otitis media. Und mein Fach, ich bin ja Pneumologe, der zwar den ganzen Atemweg mitversorgt, aber doch im Wesentlichen unterhalb des Kehlkopfs angesiedelt ist. Also bei uns ist das die Bronchitis, die akute. Und dann natürlich als eine etwas komplikationsreichere und auch gefährliche Variante dann die Lungenentzündung, also die Pneumonie. Und da finden sich unterschiedliche Gesellen, aber doch eigentlich auch so ein paar Schurken, die da konsistent eine Rolle spielen. Gerade bei sowohl der Otitis als auch der Sinusitis als auch der Pneumonie haben wir die Pneumokokken, also genau genommen Streptococcus pneumoniae heißt er. Und dann haben wir andere Sachen, wie zum Beispiel Pertussis ist etwas, was momentan wieder sehr präsent ist und auch sicherlich Aufmerksamkeit verdient. Und dann eine andere ganze Reihe von anderen Erregern, zum Beispiel Haemophilus influenza. Bei Menschen mit Vorerkrankung spielt ein Keim namens Moraxella catarrhalis auch häufig noch eine Rolle bei diesen Infekten. Aber so im Wesentlichen, die Leitkeime sind tatsächlich Pneumokokken, Haemophilus influenza und Pertussis für die oberen Atemwegserkrankungen.
Und in der ersten Folge haben wir gehört, dass bakterielle Erreger im Vergleich zu den Viren tatsächlich ganzjährig aktiv sind. Können Sie einmal kurz erläutern, was hier der Grund ist und was hier vielleicht die bakteriellen Erreger im Vergleich zu den Viren auszeichnet?
Also die Aussage, die ist, sagen wir mal, zum großen Teil richtig. Also bakterielle Erreger sind ja das ganze Jahr aktiv, aber auch die haben eine gewisse Saisonalität. Die ist nicht ganz so ausgeprägt bei den Viren. Das liegt unter anderem daran, dass Bakterien gegenüber Umwelteinflüssen nicht ganz so empfindlich sind. Es gibt beispielsweise Viren, die extrem auf UV-Licht reagieren, die auf Trockenheit reagieren oder auf Luftfeuchtigkeitsänderungen. Das ist bei vielen Bakterien nicht so. Auch die Übertragungswege sind teilweise andere. Pneumokokken beispielsweise, da spielt ja die Kolonisierung, also die Besiedlung unserer Flora mit dem Keim eine viel größere Rolle als beispielsweise Tröpfchen- oder Schmierinfektionen. Also das spielt eine Rolle. Deswegen sind die ganzjährig aktiv, aber sie folgen trotzdem einer gewissen Saisonalität. Dabei sind vor allem die Pneumokokken hauptsächlich auch im Winter anzutreffen, mehr oder im Herbst und Winter. Was daran liegt, dass sie häufig durch Virusinfekte gebahnt werden. Also die Vorarbeit leistet das Virus, gerade im Zusammenhang mit Influenza. Und bei Pertussis ist es beispielsweise so, dass wir in manchen Ländern und in manchen Jahren eine Häufung eher im Sommer sehen. Warum das so ist, haben wir noch nicht ganz verstanden. Aber es gibt diese Saisonalität und die ist mehr oder weniger ausgeprägt. Aber tatsächlich sind diese Erreger sagen wir, unterschwellig mehr oder weniger im ganzen Jahr aktiv.
Und vielleicht noch eine Begrifflichkeit, die wir zu Beginn noch klären könnten. Man hört immer wieder von der bakteriellen Superinfektion. Was hat es denn grundsätzlich damit auf sich?
Ja, das Super ist ein bisschen, hat nichts mit unserem umgangssprachlichen Super zu tun. Super ist daran gar nichts, sondern das kommt einfach mal lateinischen obendrauf quasi. Ja, die Bakterien, die lassen die Viren die Vorarbeit machen. Das heißt, Viren, typische Atemwegsviren, die schädigen unsere Schleimhäute, die Abwehrsysteme, vor allem das sogenannte Atemwegsepithel. Das ist die äußerste Zellschicht, die eigentlich unsere primäre Verteidigungslinie ist. Und wenn das geschädigt ist, dann hat es ein Bakterium, was vielleicht normalerweise wie Pneumokokken relativ friedlich in unserer Schleimhaut nisten kann, hat es plötzlich einfacher, da einzudringen und lässt den Boden vorbereiten. Und das nennen wir dann eine bakterielle Superinfektion. Ganz berühmt, berüchtigt dafür ist eben zum Beispiel die Influenza, also das Influenza-Virus, das bereitet dann bestimmten Bakterien den Boden und die können dann unter Umständen eine relativ schwierige und schwerwiegende Superinfektion, die dann bakteriell ist, auslösen.
Ja, nachdem wir jetzt dann so ein paar grundlegende Dinge geklärt haben rund um die bakteriellen Erreger, wollen wir einmal einen Blick in die Praxen werfen. Sie haben schon gesagt, haben einige Atemwegserreger schon genannt. Und welche davon sind es jetzt aber denn, die in den Praxen ja am meisten Ärger machen, die Praxen am meisten beschäftigen und entsprechend natürlich auch Sie am meisten beschäftigt haben in der Praxis?
Das ist eine extrem gute Frage, die im Grunde genommen einen sehr wunden Punkt trifft, weil wir da ganz große Wissenslücken haben, weil wir bei den meisten oberen Atemwegserkrankungen gar nicht testen. Und wir machen auch schon gar keine bakterielle Erregertestung. Wir haben ja im Zuge der Covid-Pandemie tatsächlich ein bisschen angefangen, mehr zu testen, haben sich eben bestimmte Schnelltests und andere Tests auch etabliert, die wir dann in der Praxis jetzt auch machen, gerade bei Viruserkrankungen, also typisch RSV, Covid natürlich, Influenza wird viel getestet. Bei den bakteriellen wird eigentlich ganz wenig getestet, da fliegen wir unterm Radar. Insofern sind wir nicht ganz ahnungslos, weil es gibt natürlich Zahlen, die das erfassen, gerade bei bestimmten Erregern, die zum Beispiel meldepflichtig sind. Da ist jetzt zum Beispiel, liegen Daten vor für Pertussis, wo wir seit der Meldepflicht sehen, dass die Zahlen ansteigen. Und wir hatten 2024 ein Pertussis-Jahr, was besonders intensiv war. Also es gab insgesamt fast 25.000 gemeldete Fälle. Stand jetzt, Juli 2025, haben wir 5.000 Pertussis-Fälle gemeldet. Das ist zum Einordnen etwa doch jetzt im Juli schon so viel wie 2023 im ganzen Jahr gewesen sind. Also es wird wahrscheinlich auch wieder eine relativ intensive Pertussis-Saison. Und bei den Pneumokokken haben wir eigentlich auch ganz wenig Zahlen. Wir melden ja nur die invasiven Pneumokokken. Da sind es so im Jahr etwa 5.000 bis 8.000. Das variiert auch. Aber das ist natürlich eine riesige Dunkelziffer von Fällen, wo wir das gar nicht testen. Das wird dann einfach nur diagnostiziert als Bronchitis, Sinusitis. Und von daher können wir bei vielen Dingen tatsächlich nur schätzen. Gerade auch in Jahren, wo es besonders schlecht läuft. Wenn eben nicht getestet wird, wissen wir gar nicht so richtig, warum es besonders schlecht läuft oder besonders intensiv. Und da ist sicherlich ein großer Bedarf, um das noch einfacher zu machen und auch bessere Daten zu sammeln.
Dann lassen Sie uns doch mal die genannten Erreger einmal genauer anschauen. Beginnen wir einmal mit Pertussis, dem Erreger für den Keuchhusten. Was ist denn so ein klassischer Verlauf einer Pertussis-Infektion? Und ja, vielleicht auch, wer ist besonders betroffen von schweren Verläufen? Wer ist dann einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, wirklich auch Komplikationen zu erleiden?
Ja, das fängt leider bei dem Begriff klassischer Verlauf, fangen die Probleme schon an. Also wir lernen alle auf der Universität und dann später in der Ausbildung so die klassischen Phasen, also mit diesem Prodromalstadium und dann fängt der schlimme, also erst dieses Erkältungsstadium, das ist also das Stadium Katarrhale, damit geht's los, es ist wie eine Erkältung, das dauert in der Regel 7 bis 10 Tage und dann kommt diese furchtbare Hustenphase, das Stadium Convulsivum, was so heißt, weil eben die Leute quasi bis zum Erbrechen dabei husten können. Das dauert dann nochmal so 7 bis 14 Tage, manchmal auch länger. Da geht der Husten sehr, sehr lange und dann flaut es langsam ab. Das ist dieses Decrementi-Stadium. Das Problem ist aber, dass wir in der Praxis diesen Verlauf eigentlich praktisch gar nicht mehr sehen. Das ist also eine klassische Verlaufsform, eher historisch beim Ungeimpften. Und auch bei den, sagen wir mal, noch gar nicht exponierten, den Säuglingen, da ist es so, auch da verläuft das häufig anders. Also die haben zum Beispiel Atemaussetzer, die können andere Symptome haben, die gar nicht so typisch sind. Also man muss eigentlich sagen, der atypische Verlauf ist eher der typische Verlauf mittlerweile. Und bei den Erwachsenen, insbesondere solche, die vielleicht mal eine Grundimpfung bekommen haben, ist es häufig so, das ist von einer Erkältung kaum zu unterscheiden. Und wenn es kompliziert wird, dann kann es eine Lungenentzündung werden, die aber dann häufig auch nicht als Pertussis-Lungenentzündung diagnostiziert wird, weil es einfach niemand so richtig auf dem Schirm hat. Oder sie haben die Komplikation im Erwachsenenbereich chronischer Husten. Und auch da müssen wir die Literatur bedienen und uns fragen, wie häufig ist das eigentlich? Aber tatsächlich gibt es Hinweise, dass bis zu 10-20% aller Menschen, die einen anhaltenden, dauernden Husten über 8 Wochen Dauer haben, tatsächlich das im Zusammenhang mit einer Pertussis-Infektion ist, wird aber auch häufig einfach übersehen. Also da ist unser großes Problem. Wir sind so geprägt auf diesem typischen Krankheitsverlauf, den es so aber in den Praxen häufig gar nicht mehr gibt. Und deswegen wird Pertussis eben wahnsinnig häufig übersehen und wir haben eine wahrscheinlich doch sehr hohe Dunkelziffer.
Fun Fact: Keuchhusten trägt nicht umsonst den Spitznamen 100-Tage-Husten. Erwachsene husten im Schnitt fast 2 Monate am Stück und manche sogar ein halbes Jahr. Stellen Sie sich vor, Sie husten länger, als eine Netflix-Staffel neue Folgen rausbringt. Und das nur wegen eines einzigen Bakteriums. Verantwortlich dafür ist das sogenannte Pertussistoxin, welches uns auch noch zu schaffen macht, wenn das Bakterium selbst schon längst verschwunden ist.
Das Gute hier ist aber jetzt natürlich, dass es die Impfung gibt gegen Pertussis. Und können Sie einmal kurz zusammenfassen, was die Impfempfehlungen oder für wen die STIKO aktuell die Impfung empfiehlt und für welche Risikogruppen eben auch im Speziellen?
Ja, das ist eben altersabhängig und auch teilweise etwas indikationsabhängig. Also natürlich haben wir eine generelle Standardimpfungsempfehlung für Säuglinge und Kleinkinder. Also in dem Alter beginnt quasi die Grundimmunisierung und dann die Auffrischung. Und dann, das ist jetzt eher mein Bereich, also für den Erwachsenenbereich, bis dahin sollten wir ja eigentlich dann eine Grund- und Auffrischungs-, also die Immunisierung mehr oder weniger erstmal abgeschlossen sein. Und dann gibt es die Empfehlung bei Erwachsenen über 18 Jahren, dass sie einmal nach 10 Jahren eine Auffrischung bekommen. Und zwar sollte man das üblicherweise machen, weil ja Pertussis als Monoimpfstoff nicht verfügbar ist, in Kombination mit einer Tetanus-Diphtherie-Auffrischung. Und das war es, sagen wir mal, für die Mehrzahl der Bevölkerung schon. Ausnahmen sind dann noch Schwangere. Hier wird empfohlen, in jeder Schwangerschaft tatsächlich einmal nachzuimpfen, aufzufrischen. Warum das so ist, besprechen wir gleich. Thema Nestschutz. Oder es gibt dann noch die Empfehlungen für bestimmte Kontaktpersonen, wobei sich hier die Impfempfehlung insbesondere auf die Weitergabe des Keims bezieht und nicht so sehr auf den Eigenschutz. Also es gibt die Empfehlung für Erwachsene, beispielsweise die mit Neugeborenen in Kontakt sind oder die mit vulnerablen Personen in Kontakt sind, dass die dann eine Auffrischung bekommen, auch mehrmals. Also nicht nur einmal nach 10 Jahren, sondern mehrmals nach einem weiteren Ablauf von 10 Jahren. Das ist durchaus umstritten, weil wir eben wissen, dass die Pertussis-Impfung bzw. der Impfschutz eben nur temporär ist. Und gerade bei Risikopatientinnen und Patienten mit Grunderkrankungen es möglicherweise nicht ausreicht, wenn man dann nur einmal nach 10 Jahren gemeinsam mit Tetanus auffrischt. Und da ist möglicherweise auch noch ein bisschen Reformbedarf.
Sie haben es schon gesagt, die Schwangeren sind auch in der sollten auch eine Pertussis-Impfung bekommen. Hier ist es aber jetzt eben nicht zum Schutz der Schwangeren, wie es zum Beispiel ja bei der Influenza-Impfung ist, sondern zum Schutz des Säuglings. Und Sie haben eben schon das Prinzip des Nestschutzes erwähnt. Können Sie das noch einmal erläutern?
Also wir wissen, dass Pertussis ja besonders gefährlich ist bei Neugeborenen, Säuglingen und dann wieder bei den sehr älteren Patientinnen und Patienten. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass Neugeborene natürlich völlig immunologisch mehr oder weniger naiv auf die Welt kommen und noch keinen eigenen Immunschutz aufgebaut haben. Aber die Natur hat vorgesorgt. Das heißt, die Säuglinge werden in der Regel durch Antikörper der Mutter, die über die Plazenta, also im Mutterkuchen, in das Neugeborene übergehen, werden die erstmal versorgt. Und dieser sogenannte Nestschutz, der hält in der Regel ein paar Wochen bis Monate an. Dann wird es aber ein bisschen heikel und deswegen sehen wir bei manchen Neugeborenen, ja nicht nur bei Pertussis, sondern beispielsweise auch bei RSV, dass die besonders gefährdet sind, schwere Verläufe zu entwickeln, die eben auch lebensbedrohlich sein können. Also der Sinn der Sache ist, eine Schwangere wird geimpft, entwickelt Antikörper, gibt diese Antikörper in ausreichender Menge. Es reicht eben nicht, wenn die Impfung da irgendwie 10, 15 Jahre her war, bei der Schwangeren, dann sind die Antikörperspiegel nicht hoch genug, sondern man muss dann nachimpfen in der Schwangerschaft. Und die Antikörper sind dann in ausreichender Menge auch so, dass sie auf das Kind übergehen. Und dann ist das Kind in gewisser Weise auch in den ersten Lebenswochen, wo es besonders gefährlich ist, geschützt. Das ist der Sinn oder Zweck von diesem Begriff Nestschutz.
Dann an der Stelle schon mal vielen Dank für die vielen Informationen rund um Pertussis. Und ich würde dann einmal übergehen zu den Pneumokokken. Auch die waren vorhin schon kurz Thema. Auch hier vielleicht erstmal die Frage, wie verläuft eine Pneumokokkeninfektion denn? Klassischerweise, ich nehme das Wort wieder und bin gespannt, ob es hier einen klassischeren Verlauf gibt. Und auch hier die Frage, wer ist denn besonders von schweren Verläufen betroffen?
Also hier gibt es tatsächlich sowas wie klassische Verläufe. Es ist eher ein Spektrum von Erkrankungen. Aber die Erkrankungen sind meistens doch sehr typisch. Das Spektrum reicht eben von eher harmlosen Dingen wie einer Mittelohrentzündung, die gerade im Kindesalter häufig auch selbstlimitierend ist, gar nicht, auch nicht immer unbedingt behandelt werden muss mit Antibiotika beispielsweise. Die ist sehr häufig. Wir gehen davon aus, wir haben sicherlich, es gibt keine genauen Zahlen, aber wahrscheinlich 1 Million Fälle Mittelohrentzündung im Jahr. Und von denen sind, naja, so schätzungsweise über den Daumen vielleicht 10-15% durch Pneumokokken verursacht. Dann haben wir die zweite im oberen Atemweg, die Sinusitis. In der Regel auch die akute ist eine Viruserkrankung, aber man schätzt etwa 20% bakteriell. Und davon vielleicht die Hälfte Pneumokokken, genaue Zahlen hat man nicht, also substanziell bei der Häufigkeit der Erkrankung. Das sind in der Regel Erkrankungen, die typische Symptome machen, Fieber, Schnupfen, Druckschmerz, Kopfschmerz und bei der Otitis media haben sie den typischen Ohrenschmerz, sie können diese Ohrgeräusche haben, Schluckbeschwerden und eben bis hin zu Hörstörungen. Also das ist eigentlich relativ eindeutig. Und dann haben wir als dann letztlich die häufigste und schwerste, zumindest in der Kombination mit der Häufigkeit relevanteste Komplikation, das ist die Lungenentzündung, die Pneumonie. Da breitet sich also so ein Erreger in die unteren Atemwege auf, infiziert die Lungenbläschen und es kommt eben dann zu einer Immunreaktion und die dazu führt, dass das Lungengewebe entzündet, anschwillt und nicht mehr richtig das Blut mit Sauerstoff versorgen kann. Und dann haben wir die Lunge aber als letzte Barriere. Die, wenn sie dann überschritten wird, dann sprechen wir von einer invasiven Pneumokokkenerkrankung. Das ist das Lebensgefährlichste. Das heißt, da tritt Erreger in den Blutkreis über und wir kriegen typische Zeichen einer Blutvergiftung mit hohem Fieber, Organausfällen. Das kann dann auch bis zu Blutungskomplikationen führen und eben als Komplikation eine Infektion des Gehirns bzw. der Hirnhäute, das eben dann als Pneumokokken Meningitis. Und das ist die schwerste Form, also diese invasiven Formen, die haben eine sehr hohe Sterblichkeit trotz antibiotischer Therapie. Also das ist so das Spektrum der Pneumokokkenerkrankung von eben eher leicht und selbstlimitierend bis hin zu lebensbedrohlich.
Und jetzt gibt es natürlich auch hier wieder Personengruppen, die besonders einem besonders hohen Risiko, vor allem für die Komplikationen auch ausgesetzt sind. Vielleicht können wir die noch mal kurz durchgehen und vielleicht können Sie dann auch in dem Zuge direkt mit zusammenfassen, was die STIKO für die jeweiligen Patientengruppen empfiehlt.
Also auch hier sehen wir wieder zwei Gipfel an Komplikationen, einmal bei den ganz Jungen und einmal bei den Älteren, also Ältere, sprich über 60 Jahre mit Begleiterkrankungen, die haben eben häufiger Komplikationen, das heißt häufiger Lungenentzündung, aber häufig invasive Erkrankungen. Erfreulicherweise in unseren Breiten ist eben aufgrund der Pneumokokkenimpfungen gerade im Kindesalter doch die Häufigkeit von solchen schweren Komplikationen deutlich zurückgegangen. Im Erwachsenenalter, gerade im höheren Erwachsenenalter, sehen wir aber aufgrund der sogenannten Immunseneszenz, das heißt des etwas nachlassenden Immunsystems im Alter, immer noch substanziell viele schwere, insbesondere Lungenentzündungen, die dann eben auch in einem substanziellen Fall, also man geht davon aus, wenn eine Lungenentzündung ins Krankenhaus eingewiesen wird, dass bis zu 15% daran versterben. Das ist nicht immer Pneumokokkus, aber eine der Hauptursachen dafür ist dann tatsächlich die invasive oder die lebensgefährliche Pneumonie oder die invasive Pneumonie als Komplikation. Und ansonsten sind sie so in einem Lebensalter von 20 bis 60 sind sie einigermaßen gefeit vor den Pneumokokken. Davor sollte man aber gerade, wie gesagt, im Kleinkindesalter unter 5 und bei den Älteren über 60, da steigt das Risiko eben deutlich an. Und deswegen empfehlen wir da eben auch entsprechend zu impfen, um gerade und insbesondere die invasiven Pneumokokkenerkrankungen, da ist die Impfung besonders gut. Sie ist auch wirksam, zumindest die neueren, sie ist wirksam für die Pneumonie, insbesondere bei Menschen mit Begleiterkrankungen. Das ist etwas, was in meinem Fachgebiet natürlich sehr wichtig ist, denn Pneumokokken machen nicht nur Lungenentzündungen, sondern können beispielsweise auch bei Asthmatikern oder COPD-Patienten eine sogenannte Exazerbation auslösen, also eine Verschlechterung der Grunderkrankung bis hin zum akuten Asthma- oder COPD-Anfall, die durch diese Entzündung ausgelöst wird durch den Erreger. Und das können wir bei diesen chronisch Erkrankten auch reduzieren und vermeiden. Deswegen ist es hier besonders wichtig, auf eine Impfung hinzuweisen. Also wir haben im Grunde genommen dann entsprechend die Empfehlung, eine Standardimpfung bei Kleinkindern und dann auch bei Säuglingen. Das ist ein Schema mit einem sogenannten Konjugat-Impfstoff. Wir unterscheiden, es gibt zwei Sorten von Impfstoffen, die sogenannten Polysaccharid-Impfstoffe, das sind die älteren. Die findet man in der Literatur, das ist als PSV oder PPSV. Und dann gibt es die PCV, das sind die Konjugat-Impfstoffe. Die Konjugat-Impfstoffe sind wirksamer, was die Immunantwort betrifft und können auch schon bei Kleinstkindern, also unter 2 Jahren, eingesetzt werden. Deswegen ist die Standardimpfung hier ist eine Mehrmalsimpfung, Grundimmunisierung mit einem Konjugat-Impfstoff. Und dann, wenn Sie ins höhere Erwachsenenalter gehen, also über 18-Jährigen, da wird mittlerweile ist das Schema relativ einfach. Da haben wir nämlich seit einiger Zeit die wirksameren Konjugat-Impfstoffe für eine sehr breite Anzahl an Pneumokokken-Typen. Also die Zahl, die da hinter dem Impfstoff immer steht, die sagt, wie viele Serotypen da abgedeckt werden. Die Pneumokokken haben verschiedene Serotypen und es ist wichtig, mit der Impfung möglichst viele abzudecken. Momentan ist der Standard eine sogenannte PCV20 für über 18-Jährige. Bei über 18-Jährigen, Vorsicht, gilt nicht für jeden. Über 18-Jährige nur, wenn bestimmte Begleiterkrankungen vorliegen. Die sollten PCV20 bekommen. Also Sie haben ein Asthma, Sie haben eine Immunsuppression, Sie haben eine andere chronische Erkrankung. Ansonsten gilt für alle über 60-Jährigen eine Standardempfehlung. Also alle über 60-Jährigen können sich einmalig mit PCV20 impfen lassen. Und um das Ganze noch etwas verwirrter zu machen, haben wir jetzt gerade, ich glaube, es ist ganz frisch, vor ein paar Wochen noch eine Zulassung bekommen in den USA und Europa für einen 21-Valenten, einen PCV21. Also der hat einen Serotyp mehr. Ob das jetzt den Brei fett macht, das weiß ich nicht. Aber der ist natürlich momentan noch nicht Teil der Empfehlung. Also nochmal, für Erwachsene gilt Standardimpfung über 60. Jeder kann sich impfen lassen. Gerade er sollte sich impfen lassen, wenn er über 60 ist und Begleiterkrankungen hat. Und wenn Sie chronische Erkrankungen haben, dann dürfen Sie auch über 18 sich mit PCV20 impfen lassen, einmalig. Und das schützt vor, wenn Sie über 18 sind mit Begleiterkrankungen, das schützt vor invasiver Pneumokokkenerkrankung und auch vor Pneumonie.
Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung. Das ist tatsächlich ein sehr komplexes Thema. Vielleicht ein kleiner Service-Hinweis an der Stelle. Das RKI hat auf der Webseite auch ein ganz tolles Faktenblatt zur Pneumokokkenimpfung. Da finden Sie das alles auch nochmal wunderbar zusammengefasst. Kann ich nur empfehlen, da mal nachzuschauen.
Fun Fact:
Schnaps und Schwermetall. Im 19. Jahrhundert behandelte man Keuchhusten nicht mit Antibiotika, sondern mit Opium, Whisky oder, und das ist kein Scherz, Quecksilberpräparaten. Das hatte vielleicht eine beruhigende Wirkung. Heute wissen wir aber, das ist nicht nur giftig und gefährlich, sondern auch völlig nutzlos gegen Bordetella pertussis. Gut also, dass es mittlerweile eine Impfung gibt.
Ich würde dann gerne noch einmal weitergehen zu einem weiteren Vertreter der bakteriellen Erkrankungen, und zwar HIP. Das ist tatsächlich ein Erreger, der gerade auch vor kurzem ein bisschen Aufsehen gemacht hat mit einigen Fällen in Hamburg oder einer erhöhten Fallzahl in Hamburg. Können Sie noch kurz was dazu sagen? Das ist jetzt natürlich ein pädiatrisches Thema, vor allem wenn es um die Impfung geht, aber vielleicht einfach nur kurz auch mal da zusammenfassen, was die STIKO hier empfiehlt und was auch hier vielleicht das Problem an diesem Erreger ist.
Also HIP steht für Haemophilus influenzae. Und da gibt es einen, auch wieder verschiedene Subtypen, und das ist der Subtyp B. Der Subtyp B ist quasi derjenige, der am bösartigsten ist. Der macht Lungenentzündungen, der macht Hirnhautentzündungen, Blutvergiftungen etc. Und insbesondere auch wieder bei Kleinstkindern und Säuglingen, die noch keinen ausreichenden Immunschutz haben. Deswegen spielt sich das fast ausschließlich im pädiatrischen Bereich ab. Und die Impfungen und die Impfempfehlungen zielen auf Säuglinge, Kleinkinder. Und in der Regel wird hier bis zum 4. oder 5. Lebensjahr das im Rahmen der Standardimpfung, also in Kombination mit den beispielsweise 6-fach Impfstoffen, da ist HIP mit enthalten, da wird das im Grunde genommen als Grund- und dann Auffrischung abgeschlossen. Das ist in der Regel bis zum Schulalter erledigt. Bei uns im Erwachsenenalter haben wir allerdings zunehmend das Problem, nicht unbedingt den HIP, aber einen engen Verwandten von ihm, auch Haemophilus influenza, der sogenannte non-typable, also der nicht typisierbare, der macht tatsächlich auch bei Menschen mit Vorerkrankungen, beispielsweise COPD, aber auch anderen Atemwegs- oder anderen Grunderkrankungen, kann er Lungenentzündungen auslösen oder er kann, wir hatten es bereits erwähnt, Exazerbationen, insbesondere bei COPD, auslösen. Für den gibt es keinen Impfstoff, da suchen wir noch, aber dieser non-typable Haemophilus influenza, der ist etwa ein Keim, der mir jetzt im Erwachsenenalter ein bisschen mehr Probleme macht. Ganz klar, der bösartige Geselle ist HIP. Aber den haben vorzugsweise die Pädiater unter ihrer Kontrolle. Damit habe ich nicht so viele Berührungen.
Ja, und damit haben wir jetzt auch die impfpräventablen bakteriellen Atemwegserreger einmal abgearbeitet sozusagen. Vielleicht zuletzt noch ein Blick darauf, wie denn diese Impfungen auch angenommen werden in Deutschland. Wie sehen denn die aktuellen Impfquoten aus und können Sie das vielleicht auch mal kurz einordnen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Besteht hier noch großer Nachholbedarf oder wird das schon ganz gut angenommen?
Also ich glaube, da muss man sehr unterscheiden. Ich spreche jetzt für den Erwachsenenbereich. Ich glaube, im pädiatrischen Bereich läuft das relativ gut aufgrund unserer Strukturierung mit den U-Untersuchungen, wo ja die Impfungen in der Regel angeschlossen sind. Das zeigen auch die Impfquoten. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Pertussis ist in der Regel so, wenn Sie eingeschulte Kinder anschauen, dann sind die in der Regel über 90% geimpft, was vielleicht noch nicht 100% optimal ist, aber das ist schon eine sehr hohe Impfquote. Und das zieht sich eigentlich durch die gesamten, sagen wir mal, pädiatrischen Grundimmunisierungen. Und dann wird es offensichtlich kompliziert. Oder es wird einfach so, dann wird es vernachlässigt. Also sobald man als Erwachsener dann aus der Betreuung des Kinderarztes weg ist, dann hat man ja glücklicherweise in der Regel eine sehr lange Lebenszeit, wo man mit Ärzten nicht viel zu tun hat. Das soll ja auch, ist auch gut, das soll auch so sein. Jedenfalls die meisten haben das Glück, dass sie nicht viel mit Ärzten zu tun haben. Und dann schleicht sich doch eine Mischung aus, sagen wir mal, gar nicht mehr wissen und auch, was ich schon bekommen habe, gar nicht mehr wissen, was ist da eigentlich notwendig an Auffrischung und auch gar nicht mehr wissen, was ist für mich eigentlich notwendig und sinnvoll. Und dann wird das im Grunde genommen häufig vergessen und entsprechend sind die Impfquoten sehr, sehr, sehr schlecht. Und fatalerweise sind sie auch dann, wenn beispielsweise die Patientinnen und Patienten älter werden oder chronische Grunderkrankungen kommen, dann gibt es trotzdem keinen rasanten Anstieg der Impfquoten. Also wir sehen immer noch, gerade im Bereich COPD-Asthma sehe ich teilweise erschreckende Impfquoten, Pneumokokken 30-40%. Auch Pertussis nimmt in der Regel trotz dieser Empfehlung mit Tetanus nimmt auf unter 50% ab. Und das ist natürlich schon problematisch. Aber das liegt ein bisschen einfach daran, dass wir diesen großen Bruch haben nach der gut organisierten pädiatrischen Versorgung und dann im Erwachsenenbereich, wo das Thema dann häufig einfach ein bisschen untergeht und für den Einzelnen manchmal einfach ein bisschen zu verwirrend wird. Also da kann sicherlich viel dran gearbeitet werden. Das trifft ja auch nicht nur bakterielle Erreger, sondern wie auch die Influenza-Impfquoten beispielsweise bei COPD, wo ich das teilweise auch nicht nachvollziehen kann, weil ein Influenza, eine ausgewachsene bei einem COPD-Patienten, die kann eben unter Umständen tödlich verlaufen und Sie sehen trotzdem Impfquoten, die sind teilweise in manchen Jahren 40-50%, manchmal sogar drunter, selbst bei Hochrisikogruppen. Das ist natürlich nicht optimal und da ist ein großes Defizit da.
Also noch viel Luft nach oben, was das angeht. Gibt es denn etwas, was Sie jetzt zum Ende des Gesprächs den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben möchten zum Thema bakterielle Atemwegserreger?
Ja, gerade in Bezug auf die Prävention. Ich bin ja ein großer Fan von assistierter Selbstverantwortung. Zunächst mal ist ja jeder Mensch ist für seine Gesundheit in gewisser Weise selber verantwortlich. Und deswegen ist es auch mein Anliegen und mein Aufruf, dass jeder sich um diese Dinge auch selbst kümmern sollte in gewisser Weise. Ich erkenne aber auf der anderen Seite auch an, dass es sehr, sehr, sehr komplex sein kann. Also auch ich habe mit bestimmten, Sie haben es ja selber gemerkt, ich habe ja jetzt 2-3 Mal auch gesagt, naja, das machen die Kinderärzte, muss ich mich nicht drum kümmern. Da habe ich natürlich auch jetzt wenig Erfahrung und habe manche Dinge jetzt auch nicht unbedingt sofort auf der Pfanne, wenn da jemand vor mir sitzt und sagt, du musst dies und das machen. Es ist sehr komplex, auch wenn man die RKI-Empfehlungsblätter anschaut, das ist manchmal sehr verwirrend, diese Tabellen. Da braucht man natürlich einen Lotsen. So, dieser Lotse sollte idealerweise der Hausarzt sein, aber man sollte schon initiativ mal schauen, was habe ich eigentlich, wie ist mein Impfstatus, was gibt es da für Unterlagen und was brauche ich? Ja? Ich vergleiche das immer mit Versicherung. Das ist quasi komplett analog. Da geht es uns allen genauso. Es gibt unendlich viele Versicherungen und jeder hat das Gefühl, ich bin irgendwie entweder unter- oder überversichert, aber ich habe im Grunde meines Herzens habe ich nicht die geringste Ahnung. Brauche ich diese Versicherung? Ist die gut für mich? Und welche brauche ich? Welche habe ich vielleicht vergessen? Und bei den Impfungen ist es genauso. Es gibt sehr viele. Nicht jeder braucht alles. Aber es gibt eben ein paar, die sind unverzichtbar. Und man sollte wenigstens irgendwie eine Ahnung haben davon, was habe ich eigentlich? Und das mal auf den neuesten Stand bringen und sich dann auch mal beraten lassen vom Hausarzt und sagen, kann ich hier vielleicht die ein oder andere Impflücke noch schließen, gerade wenn man dann älter wird und vielleicht dann auch chronisch krank ist, dann ist es eine ganz wichtige Sache. Also Eigeninitiative, Eigenverantwortung dann mit Assistenz- und Lotsenfunktionen idealerweise durch den Hausarzt. Das ist mein Tipp.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. B., für die vielen wertvollen Insights in die Welt der bakteriellen Atemwegserkrankungen.
Ja, danke, ich habe zu danken, hat Spaß gemacht.
Und jetzt, liebe Miriam, wollen wir natürlich alle noch deinen angekündigten Immunbooster-Tipp hören. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, den verrate ich natürlich noch sehr gerne, Tina. Das Stichwort an dieser Stelle, das heißt Gardening. Ein Forscherteam aus Finnland hat nämlich kürzlich nachgewiesen, dass Gärtnern einen positiven Einfluss auf das Immunsystem hat. Der Kontakt mit den Mikroorganismen im Erdboden, der stärkt das Immunsystem und reduziert zusätzlich das Risiko von immunvermittelten Erkrankungen. Und die beste Nachricht für alle Stadtbewohner, die vielleicht keinen Garten haben, das Ganze funktioniert auch mit Indoor-Gardening. In der Studie, da haben die Teilnehmer nämlich während der Wintersaison ausschließlich in Innenräumen essbare Pflanzen angebaut. Also ich würde mal sagen, ab ins nächste Gartencenter, denn wer im kommenden Herbst oder auch Winter seine Outdoor- oder Indoor-Gemüsepflanzen pflegt, der unterstützt und stärkt sein Immunsystem gleich doppelt.
Ja, und mit diesem Immunbooster-Tipp verabschieden wir uns für heute von Ihnen. Das war wieder eine spannende und sehr aufschlussreiche Staffel mit vielen interessanten Themen rund um Atemwegserreger. Wir möchten uns noch einmal ganz herzlich bei allen Experten bedanken, die bei uns zu Gast waren und natürlich auch bei Ihnen allen fürs Zuhören. Wir hoffen, dass Sie auch bei der nächsten Staffel wieder mit dabei sind. Abonnieren Sie Immunisiert, um den Start der neuen Staffel nicht zu verpassen. Und natürlich freuen wir uns auch, wie immer, wenn Ihnen der Podcast gefällt und Sie uns 5 Sterne hinterlassen. Also, wir freuen uns. Auf bald!